Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins. Heute beginnen wir mit einem internationalen Thema. Erst kürzlich schlug die International Ethical and Humanist Union in London Alarm. Die vielen Meldungen von Verfolgung aufgrund des Hexenglaubens seien kaum mehr zu bewältigen. Besonders häufig kommt es dabei in Afrika zu Vorfällen von Gewalt. Zehntausende fallen dort jährlich dem Hexenglauben zum Opfer, vor allem Frauen und Kinder. Vor der Kolonisation und Missionierung des Kontinents waren die Menschen in Afrika traditionell Anhänger von Naturreligionen. Sie prägten noch lange bis ins 20. Jahrhundert hinein die afrikanischen Gesellschaften. Seit einigen Jahrzehnten ist aber ein Verschwinden der traditionellen Religionen zu beobachten. Die Verbreitung von christlichen oder islamischen Glaubensrichtungen nimmt zu. Heute prägen diese monotheistischen Religionen die afrikanische Glaubenswelt. Die Vermischung kulturell tief verwurzelter Vorstellungen mit den Elementen des neuen Glaubens ist eine häufige Quelle von Gewalt wegen Hexerei. Davon, dass Hexenzauber existiert, sind auch in Malawi weite Teile der Bevölkerung überzeugt. Hören Sie einen Beitrag von Arik Platzek.
Die Association for Secular Humanism, ASH, hat ihren Sitz in Lilongwe, der Hauptstadt von Malawi im südöstlichen Afrika. Jetzt hat sie einen Bericht über die Verbreitung des Hexenglaubens in Malawi veröffentlicht. Seine Grundlage ist eine ausführliche empirische Studie. Knapp 1300 Personen wurden befragt, die meisten von ihnen Haushaltsvorstände von Familien. Rund 85% gaben an, Christen zu sein, 12% bezeichneten sich als Muslime. 2% waren ohne Religionszugehörigkeit oder Anhänger einer Naturreligion. Das Ergebnis der Studie zeichnet ein erschütterndes Bild. In Malawi steigt die Zahl der Fälle, bei denen Menschen der Hexerei beschuldigt werden. Sie werden regelmäßig zum Opfer von Gewalt, als Hexen oder Verhexte. Rechtlich ist die Sache eigentlich klar. Die malawische Verfassung bestimmt, dass religiöse Vorstellungen nicht Gewalt und kriminelle Handlungen rechtfertigen können. Ein Erlass aus dem Jahre 1911 verbietet ausdrücklich, andere Menschen der Hexerei zu bezichtigen. Auch die Ernennung von Hexenjägern durch die Gemeindeoberhäupter ist offiziell untersagt. Doch die wenigsten Menschen in Malawi kennen diese Gesetze. Nur ein Drittel der Befragten hatte schon einmal etwas von ihnen gehört. Auch die lokalen Führungspersönlichkeiten haben kein großes Interesse an diesen Regelungen. 85% von ihnen erklärten, sich nicht an diese Vorschriften zu halten. Ihre Begründung? Es gebe keine Gesetze, die gegen Hexerei helfen würden. Andere sagten mit Berufung auf die Bibel, eigene Mittel für den Umgang mit Hexerei zu haben. Wie der ASH-Bericht erwähnt, ergaben schon Untersuchungen aus dem Jahr 2008, dass 76% der befragten Haushalte eine Kenntnis von Hexen in ihrer Umgebung bejahten. Fast 2/3 wussten von jemandem, der schon einmal der Hexerei bezichtigt wurde. Im Zuge der neuen Untersuchung gaben jetzt sogar rund 87% an, dass Hexerei in ihrer Gemeinde weit verbreitet sei und noch weiter zunehme. Als Grund dafür wurde am häufigsten der Neid wegen wachsender Spaltungen zwischen Arm und Reich genannt. Bemerkenswert ist dabei, dass sich nicht ein einziger befragter Untersuchungsteilnehmer selbst als Hexer oder Hexe bezeichnete. Allerdings gab fast 1/5 aller Befragten zu, selbst bereits einmal an einer Hexenjagd teilgenommen zu haben. Besonders im Fokus des Hexenglaubens stehen dabei die Frauen, die Alten und die Armen. Die Mehrheit aller Befragten meinte, dass sich Frauen wesentlich häufiger in der Hexerei betätigten als Männer, ältere Menschen häufiger als Jüngere. Auch unter den Ärmeren soll Hexerei häufiger vorkommen. Wie sich herausstellte, kommen bereits die Jüngsten in Kontakt mit Hexerei. Unter denjenigen Kindern, die angegeben hatten, bereits einmal Unterweisungen in diesem Handwerk erhalten zu haben, lag das Durchschnittsalter bei 8 Jahren. Der jüngste Betroffene war gerade einmal 2 Jahre alt. Wer einmal der Hexerei verdächtigt wird, hat Schlimmes zu erwarten. Zu den Konsequenzen gehören nicht nur Beschimpfungen und Anfeindungen. 3/4 der Betroffenen erklärten, auch geschlagen oder verprügelt worden zu sein. Das bestätigten auch die Angaben der übrigen Untersuchungsteilnehmer. Ihnen zufolge stellen Formen von körperlicher Gewalt eine regelmäßige Konsequenz dar. Dazu gehören mitunter aber auch die soziale Isolation und die Verweigerung von Nahrungsmitteln, die Plünderung des Eigentums, das Niederbrennen von Haus und Hof, die Folter oder sogar die Ermordung. So berichtet ein Stammesoberhaupt aus der Region Machinga im Süden Malawis von einem Mord. Er habe erst kürzlich beobachtet, dass sich Leute am Haus einer Frau versammelten, die der Hexerei verdächtigt wurde. Sie hätten sie zuerst mit Stöcken und Fäusten geschlagen, dann seien Steine auf sie geworfen worden, bis sie starb. Andere Augenzeugen berichteten, die Verbrennung von vermeintlichen Hexen beobachtet zu haben. Eine andere Variante des Umgangs mit Hexen ist der Exorzismus. Es käme häufig vor, dass die Betroffenen dabei schmerzhaften Ritualen unterzogen werden, um die bösen Kräfte aus der Person zu vertreiben. Auch hier gibt es mitunter Todesfälle, etwa weil den Opfern giftige Mixturen eingeflößt werden. Andere werden mit AIDS infiziert, weil sie mit verunreinigten Rasierklingen geschnitten werden. Die Autoren der Untersuchung geben schließlich einige Empfehlungen ab, wie dem Problem des Hexenglaubens in Malawi begegnet werden könnte. So seien die Ministerien und Behörden gefordert, indem sie aktiv die Durchsetzung der Gesetze gegen Verfolgung wegen Hexerei sichern. Landesweit müsse das öffentliche Bewusstsein durch breit angelegte Aktionen für das Thema geschärft werden. Außerdem sei die stärkere Unterstützung von Initiativen wichtig, die gegen die Verbreitung des Hexenglaubens und Gewalt gegen vermeintliche Hexen arbeiten. Ob diese Maßnahmen umgesetzt werden können, ist fraglich. Denn bisher sind die örtlichen Sicherheitsbehörden weitestgehend machtlos. Die Polizei versucht zwar, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, dass das Gesetz weder die Verdächtigung noch die Verfolgung erlaube. Die Mehrheit der Ordnungshüter gibt allerdings an, dem Problem nicht gewachsen zu sein.
Keine guten Aussichten also. Damit kommen wir zu den Kurzmeldungen.
Bremen. Schlappe für humanistische Schule. Ende April fand die mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren zwischen der Hansestadt Bremen und dem HVD Bremen statt. Dabei ging es um die Frage, ob die Bildungsverwaltung der Einrichtung der Freien Humanistischen Schule in Bremen zustimmen müsse. Nachdem das Verwaltungsgericht einer Klage des HVD zunächst stattgegeben hatte, war die Hansestadt in Berufung gegangen. Nun hat das Oberverwaltungsgericht das Urteil der ersten Instanz gekippt. Noch liegt die Urteilsbegründung nicht schriftlich vor. Nach der mündlichen Verhandlung ist aber zu vermuten, dass das zugrunde liegende Schulkonzept den Anforderungen der Richter nicht genügte. Es unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom Konzept der humanistischen Grundschule Fürth, die seit 2008 in Betrieb ist. Fürth – Eröffnungsfest für neue Kinderkrippe. Am 29. Februar fand die Eröffnungsfeier der humanistischen Kinderkrippe Fürth am Löwenplatz statt. Sie ist die 12. Kita des HVD Bayern. Die Einrichtung bietet Platz für 29 Kinder im Alter von einem halben bis drei Jahren. Berlin. Strafanzeige für CSU-Politiker Geiß. Professor Frieder Otto Wolf, der Präsident des Humanistischen Verbandes Deutschlands, hat Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen den Bundestagsabgeordneten Norbert Geiß erstattet. Geiß hatte in der Polit-Talkshow Anne Will am 9. Mai erklärt, dass die gottlosen Menschen mit einigem Recht als Tätervolk im Rahmen der Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden können. Wolf erklärte, dass diese Art von Stimmungsmache gegen nichtreligiöse Menschen und ihre historische Rolle inakzeptabel sei und keine legitime Meinungsäußerung darstelle. Die Worte von Geiß seien als ein erheblicher Angriff auf die Würde aller Menschen ohne Gottesglauben zu werten. Es ist für uns wichtig, nachdrücklich deutlich zu machen, dass solche Aussagen von Politikern und anderen Verantwortungsträgern gegenüber der Öffentlichkeit nicht vertretbar sind, sagte Wolf.
Seit über einem Jahr gibt es sie, die Laizisten der SPD. Sie treten für eine strikte Trennung von Staat und Religion ein. Im Studio begrüße ich jetzt Herrn Michael Bauer. Hallo, Herr Bauer.
Hallo.
Herr Bauer, Sie haben die Gruppe mitgegründet und sind Mitglied im Bundessprecherkreis der SPD-Laizisten. Was sind denn Laizisten?
Laizisten sind Menschen, die für eine Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften eintreten. Mhm. Wir wollen, dass das staatliche Handeln, auch die staatliche Struktur, die Verfassung sozusagen unbeeinflusst ist von religiösen Vorgaben, von religiösen Werten, sozusagen ein Staat für alle, ganz unabhängig davon, welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören.
Also rein pragmatisch gesehen sozusagen.
Pragmatisch zum einen, aber da geht es schon auch ums Prinzip, denn Sie wissen ja, wir haben in der Verfassung schon eine Präambel, wo es einen Gottesbezug gibt. Da kann man sich ja fragen, warum denn? Was soll denn jetzt jemand, der keinen Glauben hat, mit diesem Gottesbezug anfangen? Gilt dann die Verfassung für den nicht? Mhm. Wir haben ganz viele Elemente im deutschen Staatswesen, die religiös geprägt sind. Das fängt ja beim Religionsunterricht an und endet dann bei den Kruzifixen in den Klassenzimmern, in den Gerichtssälen, bei der Militärseelsorge, die vom Staat bezahlt wird und bei den Kirchenleistungen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, bei denen besonders die christlichen Kirchen von staatlichen Leistungen profitieren, also Dinge anbieten können, die sie gar nicht selber finanzieren, sondern die der allgemeine Steuerzahler ihnen bezahlt, aber die ja nur für einen gewissen Ausschnitt aus der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Mhm. Denn das sind ja Leistungen, die vor allem für die Gläubigen da sind, für die Kirchenangehörigen. Und wir meinen eben, dann sollen das auch die Gläubigen und Kirchenangehörigen bezahlen und nicht alle.
Mhm. Womit beschäftigen Sie sich derzeit?
Derzeit denken wir sehr intensiv darüber nach, wie wir in der SPD den Gedanken der Gleichberechtigung der Menschen am Arbeitsplatz auch bei den kirchlichen Betrieben und den Kirchen selber durchsetzen können. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Diskriminierungstatbestände. Man kann das nicht anders sagen. Immer wieder kann man das in den Medien ja auch lesen, dass Mitarbeitende bei besonders katholischen Arbeitgebern gekündigt werden, ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie ihr Leben nicht so führen, wie es die katholische oder christliche Sittenlehre nun vorschreibt. Da reicht es ja schon für eine Krankenschwester, sich scheiden zu lassen, und sie verliert ihren Arbeitsplatz. Wir meinen, dass das nicht sein kann, dass das kein Kündigungsgrund ist, dass also das besondere Arbeitsrecht, das die Kirchen anwenden dürfen, beendet werden sollte, und fordern da die entsprechenden gesetzlichen Änderungen.
Wenn Sie die vergangenen Monate zurückblicken, was haben Sie in der SPD erreicht?
Wir haben, denke ich, schon bewegt, dass in der Partei sehr viel intensiver über diese Bezüge von Kirchen, Religionsgemeinschaften zu Politik und Staat nachgedacht wird. Es gab eine ganze Fülle von Veranstaltungen, ganz oben angesiedelt von bundesweiten Tagungen der Friedrich-Ebert-Stiftung bis hinunter zu den Ortsvereinen, Diskussionsabenden, wo über diese Themen diskutiert wurde und diese vielfältigen Verflechtungen thematisiert worden sind. Das, denke ich, ist schon etwas, was wir uns auf die Fahnen schreiben können, was unserer Existenz sozusagen zu verdanken ist, dass wir dafür Bewegung gesorgt haben, und das freut uns natürlich sehr.
Eigentlich wollten Sie ja die Anerkennung als offizieller Arbeitskreis erreichen, das wurde aber abgelehnt. Was hat die Parteiführung gegen Sie?
Es scheint letztlich darum zu gehen, dass befürchtet wird, dass wir die Wähler verschrecken oder dass die These, die Forderung des Laizismus hier für Unruhe sorgen würde. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. In den Landesverbänden der SPD, die sehr christlich agieren, vor allem in Ostdeutschland, sind die Wahlergebnisse so, dass man nicht sagen kann, dass es ein großer Erfolg ist. Da ist teilweise die SPD gerade mal zweistellig geworden. Also wenn diese extrem starke christliche Verankerung der SPD zu Wahlergebnissen von 10, 11, 12% führt, dann kann man das ja wohl nicht ernsthaft als Erfolgsmodell für die Bundespartei verkaufen.
Und wie nimmt die Parteibasis Ihre Gruppe auf?
Generell recht freundlich. Die SPD ist ja eine Partei, die für Aufklärung steht und für Gleichberechtigung steht und keine, die die christlichen Werte sozusagen und die christliche Begründung von Politik in den Fokus nimmt, so wie das andere Volksparteien in Deutschland bekanntlicherweise tun. Von daher sind wir ja in der Tradition der SPD, und das merkt man im Kontakt mit der Basis auch ganz deutlich.
Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Beiträge stehen wie immer auf der Internetseite hvd-bayern.de als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungshinweise. Neuigkeiten rund um den Humanismus finden Sie auch unter der Internetadresse diesseits.de. Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie schon dabei sind, der HVD Bayern ist jetzt auch auf Facebook. Besuchen Sie uns doch einmal dort und posten Sie ein Like. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, am 19. August um 6:45 Uhr.